ARD Sounds.
In den dunkelsten Momenten unseres Lebens, wo wir jeden Tag in diesem Winter in der Metro jeden Tag gesungen haben und die Leute an uns vorbeiliefen, entstand ein Traum, dass wir eines Tages ein Stadion voller singenden Menschen füllen werden.
Mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Dominique Knoll.
Sie waren die erfolgreichste Großfamilie der Welt, haben Musikgeschichte geschrieben, gigantische Stadiontouren gemacht, so ziemlich alle Preise gewonnen, die man in Deutschland so gewinnen kann. Und ich freue mich so, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Patricia Kelly.
Dankeschön, ich freue mich riesig, hier zu sein. Zum ersten Mal bei Bayern 1 tatsächlich.
Das hat ein bisschen gedauert, jetzt haben wir uns endlich gefunden. Patricia, es gab ja so Zeiten mit der Kelly Family, da sind sie von Fans belagert worden. Da gab es kein Entrinnen. Wie ist es denn heute, wenn sie unterwegs sind? Sie sind ja immer noch in den Medien sehr präsent, aber werden Sie da auch immer noch so oft angesprochen, nach Autogrammen und Selfies gefragt?
Sicherlich, also man ist dann erkannt, aber es ist ganz anders. Also wie soll ich sagen, die Fans sind auch alle erwachsen geworden. Mhm. Damals waren das junge Frauen, junge Mädels und ja, dann fragt man mich nach einem Selfie, dann mache ich das und ist okay. Wenn ich mit dem Zug fahre, dann wird es mehr, also schwieriger, sage ich mal. Aber geht auch. Also ich ziehe dann eine Cappy an und eine Brille und dann so eine Hose, Jeans oder so. Und dann erkennt mich, also die Haare reingesteckt. Mhm. Man hat so ein paar Tricks drauf. Mhm. Nur wenn ich dann anfange zu sprechen, zum Beispiel am Telefon, ja im Zug oder so, dann gucken die Leute, das ist doch die...
Ja, ihre Stimme kennt man und dann dieser süße Akzent, den sie haben. Ne?
Anscheinend, ja, wusste ich gar nicht. Ja.
Sie sind ja auch nie wirklich aus der Öffentlichkeit verschwunden. Ne? Sie haben natürlich diese Wahnsinnskarriere mit der Kelly Family.
Genau.
2017 ja das große Comeback natürlich auch mit der Kelly Family, war auch super erfolgreich. Gab es denn zwischendrin dann auch mal so ganz normalen, langweiligen Alltag bei Ihnen? Gibt es sowas?
Ja, also ich habe tatsächlich mein Privatleben, ich bin zu einem Schluss gekommen, dass ich sehr langweilig bin. Also im Sinne, ich bin nicht gelangweilt, im Sinne von keine Partys, keine Diskotheke, keine große Cocktailbars oder so. Also ich liebe dieses ruhige, einfache Leben, aufeinander, Natur, Tiere, meine Familie, kochen zu Hause, ein Buch zu lesen. Also ich habe zwei Teile, sagen wir das? Two sides.
Ja, zwei Seiten.
Ich habe zwei Seiten tatsächlich. Die eine Seite ist Unternehmerin, ich bin Businessfrau, ich bin Künstlerin, ich schreibe Bücher, mache Musik, gebe Vorträge international auf Englisch und Deutsch und tschakka, tschakka, tschakka. Und dann habe ich die andere Seite völlig normal, langweilig. Bin mit meinem Mann seit über 25 Jahren. Wir haben zwei Kinder, wir haben zwei Hunde. Also wir gehen wandern. Ein Freund letztens sagte, Mama, Patricia, das ist doch ein Rentnerprogramm. Ich sage, ja, ich brauche das als Gegensatz zu des Rock'n'Roll-Life. Ja?
Ich meine, Sie haben ja auch so viele Jahre so turbulent und wild und,
und immer noch
außergewöhnlich gelebt. Ne? Da braucht man dann einfach seine Ruhephasen. Wir sprechen ja heute über große Leidenschaften von mir, über Musik, über Lebensgeschichten und über Essen. Und Sie haben uns ein ganz wunderbares Buch mitgebracht. Ihr Kochbuch, Patricia Kellys Family Kochbuch heißt es. Und das ist ein echtes Herzensprojekt von Ihnen, ne?
Absolut. Ich habe das selber geschrieben mit Stift und Papier. Da nochmal die langweilige Old-Fashioned Patricia. Nein, das ist ein absolut Herzensprojekt. Ich wollte vor allem für meine Kinder diese ganzen Familienrezepte, die teilweise drei Generationen zurückgehen. Also von meiner Mamas Seite, von meinem Papas Seite. Meine Eltern leben nicht mehr. Und diese Rezepte, die ich von den beiden gelernt habe, vor allem mein Papa, der ein sehr guter Koch war, wollte ich unbedingt für die neue Generation, für meine Kinder, für alle Kelly-Fans, Nicht-Fans. Und ich muss sagen, ich bin so froh, dass ich diese Zeit investiert habe, weil es waren wirklich Monate über Monate, wo ich dachte, das kann man gar nicht bezahlen, was ich da investiert habe. Und ich bin so stolz und froh, dass es so gut ankommt, weil jeder kann damit was anfangen, nicht? Das sind Rezepte, die wirklich, ich sag mal, jeder backen und kochen kann und die schmecken auch. Das ist wirklich Hausmannkost. Und das ist ein Vermächtnis, die ganzen Kelly-Rezepte, also wenn man etwas mit Kelly zu tun hat, auch Geschichten. Mhm. Das heißt, ich habe nicht nur die Rezepte aufgeschrieben, der letzten 30 Jahren meines Lebens und meine, sondern ich habe auch die jeweilige Geschichten, Erfahrungen mit diesen Rezepten. Wir sind ja gereist über 6, 7, 8 Länder und in jedes Land haben wir dann mehrere Jahre gelebt und in diesen Ländern habe ich immer die Rezepte auch gelernt, dazu gelernt, mit meinem Papa zusammen. Also da ist unglaublich viel Geschichte auch. So, wie du merkst, höre nicht auf zu reden.
Also da sind Rezepte aus Irland, Spanien, Frankreich, USA, aus den Niederlanden, aus Deutschland drin.
Ja.
Und zum Beispiel, ich finde diese Tarte aux Pommes, der Apfelkuchen, ist dafür ein total gutes Beispiel, dass so eine Süßspeise viel mehr sein kann als einfach nur ein Kuchen. Was hat denn der für eine Bedeutung für dich, dieser Apfelkuchen?
Der Tarte aux Pommes, das habe ich in Frankreich von meinem Bruder Paul gelernt. Er hat ja auch 2, 3 Jahre französische Klassik-Cuisine studiert. Und dieses Tarte aux Pommes ist einfach für mich, es ist eine Zeit, mit 16 war ich damals, wo ich angefangen habe, wirklich ernsthaft für die Familie zu kochen. Für 10 Personen. Also wir waren 9 Geschwister und Papa. Mama war schon nicht mehr da. Und ich habe in der Zeit angefangen, wirklich die Verantwortung zu übernehmen für die Hauptmahlzeit des Tages. Und das für 10 Personen in diesen, eigentlich mit 14 und mit 16 so voll drin. Ja, es ist eine Mischung aus Liebe. Ich konnte meiner Familie Liebe schenken, die uns vielleicht gefehlt hat, weil Mutter nicht mehr da war. Aber auch Verantwortung zu übernehmen, Resilienz zu üben. Also das hat sehr, sehr viel Bedeutung. Ja, und die Tarte aux Pommes ist so mein Konstantes seit über 30 Jahren.
Und die gibt es heute auch noch bei Ihnen?
Ja, bei jedem Geburtstag. Es ist witzig, weil meine Kinder, die wollen nichts anderes. Mama, bitte mach die Tarte aux Pommes. Also das kann ich gut, behaupte ich, wenn die neue Generation das so liebt. Und die gibt es bei jedem Weihnachtsfest, bei jedem Ostern. Jetzt kommt Ostern, Weihnachten, Geburtstage, wenn Freunde kommen. Mhm. Ja.
Die habe ich mir auch fest vorgenommen zu machen. Die klingt so gut. Sie streichen da Apfelmus drauf und zwar richtig viel, ne?
Ganz viel. Ganz also das viel. Ist mein Geheimnis. Mhm. Nicht wie die Franzosen, die machen ein bisschen so volle Pulle, den großen Glas.
Ja. Also ist immer so der kleine Patricia Kelly-Kniff noch dabei.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Wir schauen nachher natürlich noch mal ein bisschen intensiver in dieses wunderbare Buch. Jetzt dürfen Sie erstmal Ihren Lebenslauf bitte vorlesen.
Oh, erstmal die Brille anziehen, denn ich sehe sonst nichts. Okay, was habt ihr da Nettes geschrieben oder nicht Nettes? Ja. Lebenslauf. Ich heiße Patricia Kelly und bin always thankful. Das stimmt. Als Kelly Family haben wir Musikgeschichte geschrieben und Rekorde gebrochen. Aber wir sind immer bodenständige, hart arbeitenden, das kann ich nicht in Zungenbrech, hart arbeitenden, oh Gott, okay, wir gehen weiter, und gläubige Leute geblieben. Geprägt haben mich die traumhafte Kindheit im spanischen Dorf, das Touren als Musikfamilie durch Europa, das Leben auf dem Hausboot, aber auch der frühere Verlust meiner Mutter. Dadurch musste ich über Nacht erwachsen werden und eine große Verantwortung übernehmen. Viele Jahre habe ich für meine Geschwister gekocht. Ich habe Irish Stew gemacht, Tarte aux Pommes, Obstsalat oder Linsentopf. Ein selbstgekochtes Essen ist Tradition, Geschichte, Kultur und ein Ausdruck von Liebe. Mittlerweile lasse ich mir sehr gern von meinem Mann bekochen, in der Tat, und genieße die Zeit mit meinen Liebsten. Denn egal in welchem Land, egal ob im Haus, Zelt oder Auto, my family is my home. Das habt ihr aber schön aufgeschrieben.
Katrin hat das gemacht.
Danke, Katrin. Wirklich wunderschön.
Sie möchte sich für hart arbeitende entschuldigen. Es ist wirklich schwer.
Sorry. Das kriege ich wirklich nicht hin. Jetzt kommt das an mir.
Hardworking people.
Hardworking people, exactly. Thank you.
Englisch ist einfach, geht besser aus dem Mund raus manchmal, ne?
Ja, das ist meine Muttersprache. Also Englisch und Spanisch, beide. Ich bin ja in Spanien geboren. Ja. Meine Eltern haben immer auf Englisch gesprochen zu Hause. Und ich spreche auch mit meinem Mann, meine Kinder Englisch und mit meinen Geschwistern auch.
Englisch, also ist die Englisch. Hauptsprache bis
heute. Ist die Muttersprache, genau.
Ihr Zuhause ist Ihre Familie, haben wir gerade gehört, im Lebenslauf. Seit vielen Jahren eben die eigene Familie. Sie haben einen Mann, sind sehr lange glücklich zusammen. 2 Söhne, die sind jetzt so Anfang, Mitte 20, glaube ich, oder?
Korrekt, Anfang 20, ja.
Sind die noch daheim?
Nein.
Beide weg.
Genau. Mhm. 22 und 24. Ja, sie starten so ihr Leben, wenn man so will. Nicht?
Und wie fühlt sich das an? Empty Nest?
Ja, schwer. Schwer, schwer. Aber sie kommen sehr oft, vor allem wenn ich koche und backe.
Aber jetzt daheim macht's ab und zu mal der Mann.
Ja, seit einigen Jahren. Es ist ja so, ich musste ja so viel kochen. Also was heißt ich musste? Ich habe mich damals einfach bereitgestellt zu sagen, also es hat sich so ergeben. Also irgendwie, als Mama gestorben ist, da war ich 14, also knappe 13. Mhm. Und mein Papa hat dann gekocht und ich habe ihm dabei geholfen. Und so ab 14, würde ich sagen, habe ich das komplett übernommen. Die Hauptmahlzeit, die warme Mahlzeit des Tages, die war immer abends. Das habe ich dann irgendwann mal mit 14 komplett übernommen und auch das Einkaufen. Und ja, also das war irgendwie, was heißt, es hat sich ergeben, aber jeder musste eine Aufgabe übernehmen und das konnte ich. Und ich glaube auch, dass ich gespürt habe, damit kann ich auch was Gutes die Familie geben.
Ja.
Also diese Liebe oder diese Geborgenheit, diese Sicherheit, abends gibt es eine warme, leckere Mahlzeit. Mhm. Das ist schon mal was. Ja. Nicht? Und immer frisch gekocht natürlich. Aber was war deine Frage? Jetzt habe ich...
Meine Frage war eigentlich, ob ihr Mann sie jetzt so regelmäßig bekommt,
danke,
weil
danke.
Sie einfach ihr Leben lang wahrscheinlich genug gekocht haben. Ne?
Ja, danke Dominik. Siehst du, ich bin dann immer so...
Wir finden schon wieder zurück,
genau, ich bin
Patricia.
Immer so... Meine Söhne sagen immer, Mama, du hast ein bisschen ADHS, vielleicht haben die recht, weiß ich nicht.
Wir kommen wieder auf Spur.
Wir kommen auf Spur. Also, mein Mann, das ist wirklich ein guter Koch. Und ja, da ich wirklich über 7 Jahre für meine Geschwister und meinen Papa gekocht habe, jeden Tag, also Unmengen an Lebensmitteln, die ich da kochen musste, war ich so froh, als mein Mann dann sagte, ach komm Schatz, ich koche. Und das habe ich wirklich genossen. Mhm. Ja, ab dem Moment, wo ich schwanger geworden bin, hatte das so übernommen. Also manchmal kochen wir zusammen, aber das war für mich so, oh, wie schön. Und ich genieße das. Und das Einzige ist, muss man sagen, also ich mache den Abwasch und die Küche. Und ich kann wirklich euch versichern, dass ich doppelt so lange brauche, als er beim Kochen, weil er eine Explosion findet statt, wenn er kocht. Es ist super lecker und super schnell, aber es ist eine absolute Explosion
aber
in der Küche.
Aber räumt er denn danach wenigstens wieder auf?
Nein, das mache ich. Also das ist eine Aufgabenverteilung. Da muss man dann fair sein. Außer ich bin müde von der Tour oder so, dann hilft ja auch natürlich mit.
Okay.
Ja.
Sie leben ja jetzt auf Mallorca und in Deutschland, in NRW sind Sie auch noch zu Hause. Geboren sind Sie ja in Spanien, haben Sie vorhin schon gesagt. Mhm. Was war das denn für eine Kindheit? Was haben Ihre Eltern da gemacht zu der Zeit, diese ersten Jahre in Spanien?
Erstmal war das eine Traumkindheit. Also ich hatte, ich sage immer so eine Astrid Lindgren-Kindheit. Mhm. Für mich die ersten 12 Jahre meines Lebens ist wie ein Traum. Einfach wirklich heile Welt. Ich bekam all die Liebe, die ich brauchte, Unterstützung, viele Geschwister. Also für mich war das einfach ein Traum. Ich bin in Spanien geboren, weil mein Papa und meine Mama, sie waren irisch-amerikanisch, wollten, dass wir in Europa groß werden. Mhm. Und dann sind die nach Spanien gezogen. Mein Papa war ein Unternehmer, sehr erfolgreich, hat gut verdient, hat Antiquitäten in Europa gekauft und in Amerika exportiert und verkauft. Davor war er Lehrer gewesen. Also er hatte nichts am Hut mit Musik. Er konnte keinen Takt halten, um das klar zu machen. Aber er liebte die Musik, weil wir sind tatsächlich die 5. Generation. Also nee, Moment, Iggy ist die 5. Generation. Das heißt, ich bin die 4. Generation, wovon wir wissen, dass Musik gemacht worden ist in den Vorfahren. Ja, und dann haben wir Musik just for fun zu Hause gemacht. Es gab einen offenen Kamin und in diesem offenen Kamin hat man dann die Linsensuppe und die Garbanzos, also die Chickpeas, wie sagt man Chickpeas?
Kichererbsen.
Kichererbsensuppe, ja. Danke, gekocht und Chorizo und diese ganzen spanischen Gerichte. Und dann hat man abends wirklich nur aus Spaß gesungen vor diesem Kamin.
Und noch ohne Instrumente oder war da schon Gitarre,
ja, also
und sowas dabei?
Ja, also erstmal ohne, nur mit der Hand so... Ne? Also zum Beispiel jetzt un limonado da, ja tu portas separo, ay. Also mit den Palmas, ja.
Ja, toll.
Mein Gott, ich habe meine Stimme nicht aufgewärmt. Aber ja, es war wirklich so spanische Folklore-Kinderlieder. Und dann bekamen wir alle Musikunterricht und Ballettunterricht. Und ja, dann fing das an mit den Instrumenten. Und am Anfang war das nur just for fun. Und das erste Konzert gaben wir vor unsere Tür in diesem Haus für die Nachbarn. Und die Menschen waren so begeistert, dass wir dann ja immer wieder eingeladen worden sind für Hochzeiten oder Geburtstage, solche Sachen.
So ging das los.
So ging das los, einfach nur aus Spaß.
Und dann ist die Familie mal mit einem Bus nach Rom gereist.
Genau.
Und da seid ihr ausgeraubt worden, ne?
Genau, das war so, dass wir so einen VW-Bus hatten. Und ich weiß gar nicht, wie meine Eltern uns alle da reingequetscht haben. Und die Instrumente und alles, was wir so besaßen, so. Wir wollten eigentlich nur einen Urlaub machen, weil Papa als junger Mann Philosophie und Theologie in Rom studiert hatte, in den 50er Jahren. Und er sagt, komm, ihr müsst diese Stadt sehen, wir gehen dahin jetzt. Ja, und dann kamen wir an und am ersten Tag wurde das Auto komplett ausgeraubt. Und wir hatten kein Geld, gar nichts. Es klingt heute lustig, aber ich kann mir nur vorstellen, dass meine Eltern voll in Panik waren.
Ja, Horror.
Ja, ein Haufen Kinder, wo sollen wir schlafen, essen? Und dann sagte mein Papa aus der Not, boah, was machen wir jetzt? Also, ja, wir haben die Instrumente, die wurden nicht ausgeraubt. Und dann meinte er, wir probieren einfach mal auf die Fußgängerzone, gucken, ob wir ein paar Groschen bekommen, dann kann ich hier schauen, was wir tun können. Ja, und die Menschen gaben uns so viel Liebe. Also ich kann mich als Kind erinnern, viele Menschen weinten, als sie uns auf der Straße sahen. Eine große Familie, die gesungen hat, wunderschöne Lieder aus Irland, aus Spanien. Und die gaben uns sehr viel Geld. Also es waren damals natürlich Lira, also Millionen von Liran waren, glaube ich, ein paar Euro. Aber es war genug, um da eine Übernachtung zu suchen. Und dann sagte Papa, wisst ihr was, Kinder, wir gehen gar nicht mehr zurück. Wir machen jetzt eine große Reise durch Europa und
das ist ja aber auch total abgefahren, wenn man sich das überlegt,
ja, ja.
Oder? Wie war das denn für Sie? Wie alt waren Sie da, als Sie da in Rom gesungen haben, das erste Mal in der Fußgängerzone ungefähr?
Oh, ich denke 5 oder 6.
So klein noch.
6 oder 7.
Aber für Sie war das ein großes Abenteuer, ne?
Total. Ja. Also ich habe wirklich wunderschöne Erinnerungen aus dieser Zeit. Mhm. Es ist aber auch eine andere Zeit gewesen, muss man sagen. Also es war alles nicht so gefährlich wie heute, muss man auch sagen. Man konnte egal wo parken und ja, mit ein paar Luftmatratzen, die wir da hatten, mit Schlafsäcke, konnten wir im freien Himmel übernachten. Mhm. Ich kann mich erinnern, so in Parkplätze, ja, dann jetzt halten wir und dann haben wir die Luftmatratzen rausgeholt und dann lagen wir da alle unter dem Sternenhimmel. Das ist heute gar nicht mehr möglich. Mhm. Aber damals in den 70er Jahren war das absolut okay und Campingplätze und weiß ich was. Also ich bewundere meine Eltern,
Die haben ja alles hinter sich gelassen dann und haben gesagt, wir gehen jetzt mit der Familie auf ein großes Abenteuer.
Ist so. Mein Vater war ein sehr mutiger Mann. Also wenn heute die ganzen Manager Bücher schreiben von out of the box, think big, out of the box. Solche Worte gab es oder Begriffe damals gar nicht. Mein Papa war das. Er war out of the box thinking. Der hat immer was Neues ausprobiert, gewagt. Er war sehr mutig und fearless. Wie sagt man fearless? Also
furchtlos.
Furchtlos. Ja. Das kann ich auch nicht sagen.
Furchtlos.
Furchtlos.
Das ist wirklich kompliziert.
Ich lasse es. Fearless.
Das versteht auch jeder.
Ja.
Und dann waren Sie also unterwegs, hatten da auch einen großen Bus oder wie sind Sie da gereist?
Genau. Also der kleine VW-Bus wurde zu eng und dann haben meine Eltern sich entschieden, in London einen alten Londoner Doppeldeckerbus zu kaufen. So. Und die gab es dann günstig, weil die irgendwie, ja, keine Ahnung, die nämlich nicht mehr so gut liefen. So. Und mit diesem Bus sind wir dann weitergefahren und wir haben wirklich da drin gelebt, gewohnt. Das war ein Traum. Wir Kinder sind immer oben gewesen und haben geguckt, so die Straße von oben vorne gibt es da so 2 Fenster. Also es war crazy. Und ich glaube, das ein oder zweimal, mein Vater dachte, oh, die Brücke ist aber zu niedrig. Und tatsächlich, der einmal mussten wir zurückfahren. Ich weiß nicht,
stecken geblieben.
Stecken geblieben, genau. Die Brücke war zu niedrig für den Bus.
Ja. Ihr habt ja früher, also als ihr ganz doll erfolgreich wart, hattet ihr ja auch so einen sehr speziellen Look, ne? Ihr habt so ein bisschen hippie-mäßig immer ausgesehen. Viele Röcke, weite Röcke, so verspielte Blusen, wilde lange Haare. War das damals auch schon so, als ihr angefangen habt mit der Straßenmusik?
Wir waren tatsächlich ganz am Anfang, als wir nicht Musik gemacht haben, sahen wir sehr spießig aus. Mhm. Also wirklich, ich sag mal jetzt, darf man das sagen, Lacoste-Polo-Shirts und also wirklich, meine Eltern waren echt preppy. Ne? Also sie waren wirklich sehr, sehr schick und sehr spießig, sag ich mal. Kurze Haare und meine Mama sah immer totschick aus. Da. Mhm. Die hat ja immer ein Corte Inglés, also das ist ja hier das keine Ahnung.
So eine Kaufhauskette ist
Kaufhauskette in Spanien eingekauft. Das war am Anfang und irgendwann mal hat sich das gewandelt und das war kein Plan oder Marketingplan, sondern ja, durch die Reisen ist man natürlich entspannter geworden. Ja, dann sind halt die Haare ein bisschen länger geworden. Wir hatten keine Zeit zum Friseur. Und dann fand mein Vater das ganz lustig. Ich denke, ach ja, dann sind wir einfach ein bisschen Hippie. Ja, toll. Und dann hat man Sachen gekauft oder genäht. Ich glaube, auch dieses Lifestyle hat uns einfach ein bisschen verändert. Diese Freiheitsgefühl und Reisen, da ist man nicht so angewiesen an, was die anderen denken oder nicht denken. Man ist ein Freiheitsgeist und dann wird das Äußerliche verändert sich auch.
Weil man sich ja von allen Konventionen löst, auch von denen der Kleidung und was muss ich da für eine Uniform tragen in diesem Leben. Ja. Das ist dann alles super frei geworden bei euch.
Genau. Und dann wurde es immer mehr und irgendwann mal, glaube ich, haben wir das übertrieben. Wir hatten diese Freiheit. Wir mussten uns nicht anpassen. Mhm. Und dann die Kunst dazu. Künstler sind sowieso frei. Geister. Was mich sehr berührt bis heute, ist, ich sag mal, der deutsche König von Mode, Karl Lagerfeld, wurde damals in den 90er Jahren gefragt, ja, Herrn Lagerfeld, irgendjemand, ein Journalist fragte ihm, ja, jetzt sagen Sie doch was zu Kellys, und was denken Sie? Und dann hat er ganz ruhig geantwortet und gesagt, wissen Sie was? Man kann das mögen oder nicht mögen, aber die Kelly Family hat ihren ganz eigenen Stil. Mhm. Und das muss man erstmal schaffen, hat er gesagt.
Ja.
Und dann, wenn man genau historisch beobachtet, die Mode hat sich dramatisch verändert ab dem Moment, wo wir in der Mitte der 90er Jahre berühmt geworden sind. Mhm. Auf einmal, ein, zwei Jahre später, liefen Models durch den Laufsteg mit langen Haaren, mit Röcke, langen Röcken. Ich sag mal, Anfang, Mitte der 90er Jahre war alles so sehr, sehr yuppie.
Das
so
yuppie, sehr klare Linien,
klare
sehr reduziert.
Business. Mhm. Es war ja alles Leistung, Business. Mhm. Und we broke that. Wir haben das komplett verändert. Mhm. Also wir wissen de facto, dass viele Designer haben sich von uns inspirieren lassen. Und heute geht ja alles.
Heute
also,
geht alles, zum
geht
Glück.
Alles. Ja, Gott sei Dank.
Aber weil Sie das gerade sagen, es gab ja da auch super viel Häme. Das war ganz witzig, weil die Kelly Family war ja unfassbar erfolgreich. Also die haben Stadien, die größten habt ihr bespielt in USA und Europa. Und gleichzeitig haben sich da manche Moderatoren, ich glaube Stefan Raab war da ganz vorne mit dabei, wirklich das Maul über euch zerrissen.
Ja,
ich meine, es gab ja zum Glück noch kein Social Media, aber habt ihr
Gott sei
das denn,
Dank,
wirklich, habt ihr das denn mitbekommen und wie seid ihr denn damit umgegangen?
Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber natürlich haben wir das mitbekommen und das hat mich und einige, ich will nur für mich sprechen, es hat mich schon sehr mitgenommen. Also ich bin schon sensibel und man muss jetzt nicht everybody's darling sein, aber wir waren jung. So, wenn du jung bist, bist du sowieso sehr bedacht, was die anderen denken. Ein bisschen abgehärtet waren wir ja schon, weil wir schon wieso anders aussahen, sage ich mal, und gewohnt waren, aber diese Dimension, ja, also du hast es gesagt, Stefan Raab, und da stehe ich zu, also ich finde das eine totale Frechheit, was er da gemacht hat. Das war wirklich ein öffentliches Mobbing und das jede Woche. Der hat sich ja da groß gemacht, indem er sich über uns lustig gemacht hat. Und das habe ich ihm auch so gesagt, einmal, wenn ich ihn getroffen habe. Und das war schon sehr, sehr heftig. Und hat mich persönlich sehr verletzt. Und es gab auch viele Dinge, die gesagt worden sind, die nicht richtig waren. Man kann sich ja über Geschmack streiten. Es ist okay, wenn jemand sagt, das ist nicht mein Ding. Mhm. Und ich finde das nicht so cool oder weiß ich was. Das ist was anderes zu beleidigen und sagen, guck mal, die sehen aus wie die Altkleidersammlung und die stinken und so. Wir haben nie gestunken. Also ich meine, wir haben jeden Tag geduscht wie jeder andere, aber da wir lange Haare hatten, dann hieß es direkt Läuse und stinken. Also das war ganz schlimm, weil wir haben tatsächlich uns sehr, sehr bemüht. Also ich weiß noch, weil ich jahrelang diese Seidenblusen gebügelt habe und jeden Tag mit der Hand gewaschen habe. Also wir haben tatsächlich, das Ironische ist, dass viele unserer Kostüme stammen aus der Haute Couture in Paris. Mhm. Wir hatten eine Dame dort, eine Schneiderin, die auch für Lacroix jahrelang designt hat und geschneidert hat. Und wir haben viele, unsere Kostüme waren aus feinen Seide, aus feinen Wolle. Also es war wirklich Haute Couture.
Ja.
Aber anscheinend
ein eigener Stil. Ne?
Ja. Und dann später, ich sag mal so, später kam dann sehr viel Also als wir jung waren zum Beispiel, also wir kamen in eine Pubertät, dann hat jeder sich irgendwas geholt vom Flohmarkt oder Secondhand und so. Und dann war der Stil sehr gemischt.
Divers.
So, divers, genau, sehr divers. Und teilweise gucke ich die Bilder heute und denke, um Gottes Willen, ja. Aber es ist okay, wir haben experimentiert und wir waren jung und ja. Boah, hey, hallo.
Natürlich, natürlich. Ja. Ende der 70er Jahre gab es ja den ersten Plattenvertrag, den ersten Nummer 1 Hit mit Who'll Come With Me. Das war in ganz Europa ja erfolgreich, ne?
Ja.
Gemeinsam mit den Eltern damals ja noch, Mama und Papa waren dabei. Wie hat sich das denn auf eure Familie ausgewirkt? Was hat sich da verändert im Leben?
Ja, also wir waren natürlich, ich sag mal so, 1979 war das erste Nummer 1 Hit in ganz Europa. Zum Beispiel in Holland haben wir Pink Floyd mit dem Single The Wall auf die Nummer 2 gekickt.
Wow.
Ja, und das war ein Song, den wir selbst sehr liebten, weil wir nicht zur Schule gingen. Mein Vater war begeistert als Lehrer davon. Also das war natürlich schlagartig. Man kann wirklich sagen, innerhalb wenigen Monaten waren wir bekannt in ganz Mitteleuropa, weil damals war das Fernsehen und das Radio, ich sag mal so, dann hast du einen Fernsehshow gemacht und die halbe Nation hat zugeschaut.
Ja.
Das heißt, jeder auf der Straße wusste, wer du bist plötzlich. Und wir waren natürlich so einzigartig als Großfamilie und wie wir aussahen, dass man uns sofort erkannt hat. Mhm. Das heißt, schlagartig über Nacht ging der Erfolg los und wir haben einen Fernsehshow nach den anderen gemacht. Und irgendwann mal war das auch anstrengend als Kind. Und mein Vater hat dann auch gesagt, also drei Tage für eine Fernsehshow, also so stelle ich mir das Leben nicht für meine Kinder vor irgendwie. Ne? Mhm. Und er bekam auch relativ über Nacht, innerhalb eines Jahres, waren wir überall bekannt in Mitteleuropa. Und er bekam dann plötzlich große Verträge aus Amerika, aus Japan, Australien, aus überall. Wirklich, die wollten einen Film über die Familie machen. Und also Millionenbeträge. Und er hat diese Verträge abgelehnt.
Hattet ihr denn da eigentlich Berater? Weil also von der musizierenden Großfamilie, die bei den Nachbarn zur Hochzeit spielt, bis zu diesem Durchbruch und internationalen Anfragen, dem ist man doch gar nicht gewachsen, oder?
Nein, das ist korrekt. Und das ist eine gute Frage. Also mein Vater hatte einen Anwalt. Irgendwie hat er diesen Anwalt kennengelernt, der ihn beraten hat. Aber es war die Zeit, muss man auch sagen, wo Künstler nichts zu sagen hatten. Das heißt, die ersten zwei Platten, ja, den er unterschrieben hat, das war immer ein Schmerz für meinen Papa, weil er keine Rechte daran hatte. Also wir hatten wirklich eine ganz kleine Beteiligung. Und das Unglaubliche ist, über 40 Jahre später konnten wir Kinder, obwohl mein Papa nicht mehr da ist, also unsere Generation, diese Platten zurückkaufen. Das heißt, wir besitzen heute unsere gesamte Backkatalog über 22. Aber dieser Schmerz von, ich sag mal, ja, also wenn man könnte sagen, über den Tisch gezogen worden ist von den Plattenfirmen damals, hat mein Vater sehr resilient und sehr wachsam gemacht. Danach hat er dann gesagt, wir machen keine Verträge mit irgendjemand, wir machen unsere eigene Plattenfirma. Wir waren die erste Plattenfirma in Europa, das jeweils ein Künstler gemacht hat, also eröffnet hat.
Ja, ja.
Ja, also wir waren wirklich Pioneers, also Vorreiter, weil er so einen Schmerz hatte, dass er diese Rechte nicht mehr hatte. Und also das war eine Zeit, wo Künstler ein Umdenken stattgefunden hat. Und mein Papa war auf jeden Fall einer der Vorreiter da drin. Habe ich die Frage beantwortet?
Tippitoppi beantwortet.
Es gibt so viel zu erzählen. Ich, I get lost. I get lost.
Sie ist echt.
Ja. Verrückt. It's a crazy life. Crazy life.
Ja, und vor allem so ein reiches Leben, ne? Jetzt muss ich noch mal kurz fragen, weil Sie gerade gesagt haben, Sie waren nicht in der Schule. Das heißt, Sie wurden von Ihrem Vater unterrichtet und das ging so einfach.
Das ist korrekt. Mein Vater war ja Lehrer gewesen. Mathematik- und Französischlehrer. Und wir hatten Homeschooling. Also
alle Kinder.
Alle.
War nie einer in der Schule?
Nein, alle. Und
das ist ja irre.
Ja, tatsächlich. Und ich habe keinen Schulabschluss.
Müssen wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen.
Genau,
oder?
Aber habe eine eigene Firma jetzt als C&O. Also ich weiß nicht. Es ist, würde ich jetzt nicht, also ich wollte unbedingt, dass meine Kinder Abitur machen. Das war mir ganz wichtig und eine gute Schule und alles, das war mir ganz wichtig. Aber es war ein anderes Lernen, Learning by Doing. Yeah. Und ich muss aber auch sagen, wir hatten zu Hause immer viele Bücher, die ganzen Klassiker. Also ich habe mit 12 habe ich den kompletten Shakespeare gelesen. Also es war zu Hause sehr viel Kultur, Musik, Literatur, die Klassiker. Und bevor meine Mamas Tod. Danach war es natürlich schwieriger, aber es gab sehr viel Bildung zu Hause, auf eine wilde Art und Weise, sage ich mal.
Ihr Vater ist ja nach dem Tod ihrer Mutter in ein ziemliches Loch gefallen, dem ging es lange nicht gut. Wer war denn da eigentlich ihr Fels in der Brandung? Weil sie waren ja gerade mal 13 Jahre alt, hatten viele Geschwister, mussten super viel Verantwortung übernehmen. Wer war denn da ihr Halt? Wer hat sie da gestützt in der Zeit?
Kathy. Meine ältere Schwester, sie ist 9 Jahre älter als ich und sie war Anfang der 20, also sie war 22, 23, eigentlich auch ein Kind, wenn man so will. Und sie hat das gerockt und ich habe sie unterstützt. Also sie war die Älteste und hat wirklich gesagt, wir machen das, wir schaffen das. Wir wollten, also ich war eine der Älteren quasi. Ich war die zweitälteste Frau zu Hause und ich habe sie geholfen, so wie ich konnte. Ob das Kochen, Waschen. Wir sind rausgegangen und haben auf die Straßen gesungen. Also als Mama starb, war das eine extrem schwierige Zeit. Mhm. Es war auch eine Zeit, wo wir kein Geld mehr hatten, weil wir alle Reserven für ihre Therapien aufgebraucht hatten. Mein Vater fiel in eine Depression und es gab viele kleine Kinder. So, der Jüngste war knapp ein Jahr, die nächste 2 Jahre, 4, 6, 8. Ich war knappe 13. Und ja, und das war eine extrem schwierige Zeit, wo wir nicht wussten, okay, schaffen wir das oder nicht. Und meine Mama ist in Spanien gestorben. Es ging sehr schnell, sie bekam Brustkrebs. Innerhalb eines Jahres, trotz der Amputation ihrer rechten Brust, war sie weg. Und sie bekam all die Therapien, die wir irgendwie ergattern konnten. Aber es war auch eine Zeit, wo man keine Vorsorge hatte. Das heißt, sie war krank und dann ist sie weg gewesen. Und das war extrem schwierig. Wir haben plötzlich kein Geld gehabt. Papa lag die meiste Zeit im Bett tatsächlich vor seiner Depression. Wir wussten nicht, dass er Depression hat. Er war einfach...
Er hat getrauert.
Er hat getrauert. Ja. Und Kathy war die Älteste und sie hat das gerockt. Ich bewundere diese Frau bis heute und ich bin sehr eng mit ihr. Ich liebe sie sehr. Sie hat mich gerade vorhin angerufen und gesagt, Kathy, ich kann jetzt nicht. Ich habe ein Interview. Ja, wir müssen eine Setlist. Wir haben nächste Woche haben wir ein Konzert in Bad Kissingen und in einem wunderschönen Theater und sagt, ja, wir müssen die Setlist durchgucken. Ja, ich rufe dich zurück. Aber genau, also in dieser Zeit sind wir nach Paris gegangen. Wir hatten wirklich nur ein paar Groschen und weil wir wussten, wir müssen diesen Winter überleben und haben in der Metro von Paris jeden Tag gesungen. Und die ersten 2 Monaten oder ersten Monaten konnten wir nicht die Miete von 2 runtergefahrenen Hotelzimmer bezahlen. Und die Kinder blieben in den Hotelzimmer mit Papa und wir, die Älteren, gingen in der Metro jeden Tag singen für ein paar Groschen.
Obwohl ja auch noch ganz viel Traurigkeit in ihnen war, natürlich nach dem Verlust der Mutter. Aber sie mussten da echt ums Überleben kämpfen, ne, für die Familie.
Es ging nicht anders. Ich meine, wir wussten, dass wenn irgendwie die Autoritäten uns sehen oder irgendwie die Situation durchschauen, die werden uns in Kinderheime stecken.
Ja.
Und das, glaube ich, hat uns irgendwie zusammengeschweißt. Und wir wussten, das wollen wir nicht. Wir wollen zusammenbleiben. Und da entstand ein Traum. In den dunkelsten Momenten unseres Lebens, wo wir jeden Tag in diesem Winter in der Metro jeden Tag gesungen haben und die Leute an uns vorbeiliefen, entstand ein Traum, dass wir eines Tages ein Stadion voller singenden Menschen füllen werden.
Und das haben sie ja sowas von geschafft.
Ja, also viele Jahre später. Total crazy, oder?
Ja, das ist wirklich verrückt und beeindruckend aber auch, ne? Wie Resilienz ist, glaube ich, ein wichtiges Wort bei euch in der Familie, diese Widerstandskraft den Schicksalsschlägen des Lebens gegenüber.
Ja.
Und auch in dieser Zeit in Paris mussten ja die ganzen Kinder gefüttert werden. Und auch da haben sie gekocht in diesen 2 Zimmern in Paris, oder?
Oh. Das stimmt. Dominique, ich kann mich erinnern, es waren wirklich kleine Zimmer. Und das Badezimmer war noch kleiner. Das ist in Le Quartier Marais.
Ah, das ist so angesagt jetzt, ne?
Jetzt, jetzt ist es der Quartier, also das ist das teuerste Teil, glaube ich, fast außer der Champs-Élysées Paris. Es ist schick. Damals gab es nur die Bohemier, die Künstler, Homosexuelle, Juden und die Kelly Family. So, da waren wir alle zusammen. Ja, ist wirklich so. Die Außenseiter, sage ich mal, der Gesellschaft. Und wir mittendrin. Und so, und da haben wir diese zwei Zimmer gehabt. Und es gab ein kleines Badezimmer innerhalb des Schlafzimmers. Eine kleine Dusche, wo man gerade noch rein konnte, ein Waschbecken und Toilette. Und auf diesem Boden habe ich ein Herd mit zwei Kochfeldern. Da habe ich gekocht jeden Tag. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Also, ich meine, dieses Badezimmer war 1 Meter mal 2 oder 3. Also total abgefahren. Mhm. Und dann habe ich versucht, da Linsensuppe, Irish Stew. Wir hatten sogar auch Leber, also frisches Rindleber oder Kalbsleder mit Onions, mit Zwiebeln. Egal, irgendwas, damit alle satt wurden. Und da war ich ja 14 ungefähr. Ja. Und das habe ich dann gemacht, auf dem Boden. Ich habe noch ganz gut die Erinnerung. Ich hocke da auf dem Boden und koche da. Mhm. Total crazy.
Und allein diese Mengen herzustellen, erstmal einkaufen,
ist ja ein Riesen-Eck. Genau, das war auch, ich kann mich so gut erinnern, weil es war so eine Treppe, die geht, so eine runde Treppe. Es ist ein altes Gebäude, diese Quartier Marais. Das sind alte, wirklich Mittelalter Gebäude. Und das ist so eine runde Treppe. Und diese Taschen da hochzukriegen immer. Manchmal hat mich ein Bruder oder der andere geholfen, aber das war auch jeden Tag, also ich sag mal, jeden Tag locker 7 Liter Milch gekauft, 10 Kilo Kartoffeln, Brot, also zwei große Laibe Brot, sag mal Laibe Brot, also Butter. Die Mengen waren, ist klar, das waren Kinder, aber auch Jugendliche. Ne? Die Jungs waren ja da in dem Moment auch vor Pubertät und
haben sehr viel verdrückt, nehme ich an,
ja,
oder? Die Jungs.
Genau, ja, später sowieso auf dem Boot in Amsterdam. Wir lebten auch auf dem Boot 7 Jahre. Meine Güte, die Kartoffelmengen. Also ich habe mich die Finger wund geschnitten. Wir haben die alle satt gekriegt und groß bekommen.
So. Also da merkt man einfach, dass in Ihrem Kochbuch so viel Leben, so viel Geschichte drin steckt aus all den Ländern, in denen Sie auch gelebt haben. Und wir gehen jetzt mal noch mal ein bisschen rein in die Rezepte, weil das ist wirklich toll. Also zum einen ein irischer Klassiker. Wir fangen mal in Irland an. Das Irish Stew. Das ist ein Eintopfgericht. Haben Sie, glaube ich, vom Papa gelernt. Ne? Und das war gar nicht so einfach.
Das ist korrekt, ja. Papa war ein sehr guter Koch, aber er war auch sehr streng. Es musste alles genau so schmecken, wie es sich das vorgestellt hat. Und das Irish Stew ist das Nationalgericht, sage ich mal so. So wie hier, was hätten wir, also in Bayern hätten wir die Rollbraten, Schweineachse, ne?
Pichelsteiner Eintopf, Schweinsbraten,
ne? So, es wäre so hier, ne? So, oder der Wurst, ne? So,
ja.
Weißwurst, genau. Das kann ich auch nicht aussprechen. Aber so Irish Stew ist das Ding. Warum Irish Stew? Weil wir sehr viele Lamm, also jetzt nicht mehr so viel, weil Neuseeland so eine große Konkurrenz ist, aber früher gab es sehr viel Lammfleisch und es war accessible, also es hat man schnell gehabt, es war günstig und Kartoffeln sowieso auch. Und ja, und dann, es ist auch sehr kalt in Irland oft, es regnet oft. Das heißt, so ein Eintopf wärmt auch schnell.
Bauchwärmer, ne?
Genau. Ja, schön. Und Irland ist bekannt für viele große Familien und dann hat man das schnell gemacht, sage ich mal. Mein Vater war aber da sehr streng, was das Irish Stew angeht. Und da habe ich eine Liebe-Hass-Beziehung, weil er immer sagte, das muss so weich sein, der Fleisch, dass es in den Mund zerschmelzt. Und ich so, Papa, wir haben schon 3 Stunden gekocht. Nein, das muss noch 1 Stunde. Und dann manchmal dieses Irish Stew, vor allem als wir auf dem Boot gelebt haben. Wir hatten einen wunderschönen Schiff, den wir in Amsterdam gekauft haben. Und innen drin war alles wirklich wie ein Museum. Das war so Teakholz. Und ich hatte da so einen Herd aus, also ich hatte einen Gasherd, aber ich hatte auch eins aus Holz, wirklich. Und in diesen Holzherd, der nicht so schnell ging, aber natürlich schmeckt ja alles besser, habe ich diesen Irish Stew bis Mitternacht gekocht. Ich dachte, ich drehe durch, ja. Ja, aber dann, er hatte immer recht. Dann hat es wirklich geschmeckt wie im Himmel.
Und dann war das Fleisch ganz butterweich wahrscheinlich.
Butterweich.
Sie haben ja Mitte der 90er auch in Irland gelebt. Das war ja so ein bisschen auch eine Flucht, oder? Vor diesem großen Erfolg dann, glaube ich. Dieser Rückzug in so eine Hafenstadt, die hieß Cove, wird die gesprochen? Stimmt das?
Genau, Cove ist außerhalb Cork tatsächlich.
Ah, da ist das in der Nähe. In der Nähe. Mhm. Und da seid ihr ein bisschen geflüchtet auch, oder? Vor diesem großen Erfolg und diesen Fans und allem, was da so eingeprasselt ist auf euch.
Es wurde irgendwann mal zu viel, auch die Paparazzis, aber auch die Fans, die zum Großteil auch sehr jung waren. Also einmal schwamm eine auf dem Boot und landete in unsere Badezimmer. Plötzlich war sie da.
Mit dem Boot ist sie aufs Hausboot?
Sie ist geschwommen. Sie ist geschwommen.
Im Fluss?
So auf den Rhein.
Als ihr in Köln gelebt habt?
In Köln gelebt haben.
Da war ja das Hausboot, ne? Genau. Viele Jahre von euch.
Genau. Und wir haben da wirklich lange gelebt. Und irgendwann mal hat die Security gesagt, sorry, aber ihr könnt ja nicht mehr leben. Das können wir einfach nicht absichern.
Weil
und
zu viele Fans da waren.
Ja, genau. Wow. Also es gab einfach wirklich teilweise hunderte von Fans da draußen, die gewartet haben. Die haben die Schule geschwänzt. Aber jetzt zurück zu Irland. Es wurde alles zu viel. Der Erfolg war so groß und massiv, dass tatsächlich die Entscheidung getroffen worden ist, wir stoppen erstmal ein paar Jahren. Mhm. Wir haben alles runtergefahren. Also wir haben nichts mehr veröffentlicht. Wir haben alles bewusst einfach runtergefahren, weil es einfach außer Kontrolle für uns war. Und es ging viele von uns nicht mehr gut. Mhm. Also das war einfach too much mental. Ja. Und dann haben wir dieses wunderschöne Haus, Herrenhaus gekauft am Wasser und aber das Haus war gespuckt.
Ja, ich habe das gelesen. Da gibt es so viele Geschichten. Im
ist wirklich
da was dran.
Das ist
ein Geisterhaus.
Das ist kein Witz. Wir haben dieses wunderschön so Georgian Style, also wirklich, also es ist wie ein Traumhaus gewesen, so wie wenn man so diese House and Garden Houses
also
sieht.
Also am Meer auch direkt.
Am Meer mit Boot steigt, alles so. Wow. Ne? Irre schön. Und wir dachten so, das war's. Hier sind wir glücklich für immer. Und dann ging das los. Da war ein Geist im Haus und ich habe sowas früher nie geglaubt. Aber ich habe immer Schritte nachts gehört und die Türklinke versuchte aufzugehen. Oh.
Und Sie sind sich sicher, dass es nicht irgendwie ein frecher Bruder war?
Nein, ich glaube nicht, weil die Jungs auch daran geglaubt haben. Das ist das Verrückte. Weil am Anfang haben sie sich lustig gemacht und dann irgendwann mal sagen, haben die dies und jeniges erlebt. Und es gab auch tatsächlich die Haushälterin. Ja, also Nan hieß sie, sie war schon über 70 oder 80. Sie war schon wirklich lange in diesem Haus gewesen und sie sagte, ja, es gibt einen Geist, so eine alte Frau, sagte sie. Sie ist immer in Weiß und die habe ich ein paar Mal gesehen und so, aber ist nicht schlimm. Und es gab auch ein paar Security, wir hatten ja Bodyguards, die das ganze Anwesen beobachtet haben, also geschützt haben. Und es gab zwei, die wirklich diese Geist, alte Frau gesehen haben und die haben sofort gekündigt. Und das waren Security, die wirklich standen, bodenständige Männer. Ja. Also die haben das nicht erfunden. Ja, und irgendwann mal habe ich gedacht, nee, ich bin hier weg, Leute.
Und dann sind Sie deswegen da wieder weggegangen?
Ja, ich hatte auch mit meinem Papa, es war so meine Emanzipation, würde ich mal sagen. Ich bin sehr spät von zu Hause gegangen, mit 27 erst. Ja, weil ich einfach so ein verantwortungsvoller Mensch bin und dachte, ich muss mich um die Familie kümmern. Und das war sowieso in mir programmiert, so all die Jahren. Und dann hatte ich Konflikt mit meinem Papa und habe mich dann entschieden, so jetzt oder nie. Und bin dann zu Killarney, in den Bergen Irlands gezogen.
Ganz alleine dann?
Ganz alleine. Oh, das war erstmal sehr ungewohnt.
Aber was für eine Umstellung, oder?
Das war ich hatte so eine Angst, die ersten Nächte. Ich kannte es gar nicht, dass es so ruhig zu Hause ist. Ich war ja gewohnt von klein an.
Immer
irgendwas. Ne? Und auf einmal war Stille. Und ich war so, was mache ich jetzt mit mir selber? Und dann bin ich wandern gegangen. Da habe ich mich angeschlossen an so eine Wandertruppe, die immer die höchsten Berge Irlands gewandert hat. Man hat es von mir nach einem Jahr gesagt, ich wäre die schnellste Wanderin in Irlands. Also da habe ich dann immer einen Berg nach dem anderen am Wochenende geklettert, damit die Ruhe nicht so groß ist. Ja.
Sind Sie dem Geisterhaus nochmal entkommen?
Ja,
mein Gott.
Gott sei Dank.
Von Irland gehen wir jetzt mal nach Spanien in dem schönen Kochbuch. Da geht es viel um Kichererbsen, um Bohnen, um Linsen. Das ist ja alles wieder super hip und angesagt gerade.
Das stimmt,
ne?
Auch in München hier, würde ich sagen. Ne?
Pflanzliche Proteinquellen und so weiter. Das haben Sie also schon in Ihrer Kindheit gegessen. Was gibt es denn da für Rezepte aus Spanien, die Sie mitgenommen haben?
Ja, also es gibt zum Beispiel eine Garbanzosuppe. Also wie gesagt, wie Sie gesagt haben, Dominique, die Linsen-Eintopf, das Garbanzos, also die Kirchererbsen-Eintopf. Aber es gibt auch zum Beispiel ganz leckere Croquetas. Mhm. Croquetas, also Kroketten, sagt man.
Ja.
Thunfisch-Kroketten, nicht für Veganer, aber ach, die sind so lecker. Und zwar sind die auch aber von, es gab eine Dame, Tia Narcisa, wir nannten sie Tante Narcisa, als wir in Spanien gelebt haben. Das waren so, ja, die ersten Jahre meines Lebens, hatte meine Mama eine Aushilfe. Und das war eine Frau, die einen herzkranken Mann hatte. Und meine Eltern waren gute Menschen. Die haben ihr einen Job gegeben. Mhm. Also sie hat wirklich, meine Eltern, hat sie immer gesagt, alles zu verdanken. Sie hatte zwei Töchter und hat wirklich kein Geld verdienen können. Und als meine Eltern da ankamen, sagten, komm, kannst du bei uns einziehen und du hilfst Barbara, also meine Mama. Und ihre Rezept von Croquetas ist im Buch. Und diese Frau hat mich zur Welt gebracht. Das muss man sagen. Sie war keine Hebamme.
Wow.
Das war eine einfache, spanische, herzgute Frau. Und meine Mama war schwanger mit mir und mein Papa war unterwegs. Und plötzlich wollte ich kommen. Ich wollte
raus an die Welt.
Und ja, und Tia Narcisa hat quasi meine Mama geholfen, weil man konnte mich nicht stoppen. Ganz allein zu Hause hat sie mich rausgeholt. Also ich habe ihr mein Leben zu verdanken.
Und die Thunfischkroketten.
aber auch die Rosquillas, ne? Also Rosquillas.
Was ist das?
Rosquillas, das sind so, die sind so lecker.
Ich habe jetzt schon so schlimm Hunger.
Oh, das ist so schlimm, oder? Also das sind so, nicht Kekse, wie nennt man das so? So Donuts.
Ja.
Donuts, aber auf spanische Art.
Spanische Donuts, aber süß.
Genau. Ja, süß. Süß.
Okay,
ja,
also
ja,
wie Kuchen sowas ein bisschen.
Genau, genau.
Also gibt's alles natürlich in Ihrem wunderbaren Buch zu bewundern. Und auch deutsche Rezepte sind dabei.
Ja.
Zum Beispiel knuspriges Paprika-Hähnchen mit Gemüse oder pikanter Gulaschtopf. Und dazu empfehlen Sie das Kelly-Brot. Ist es ein wirklich special Kelly Family Brot, Eigenkreation.
Ja, also wir haben immer gesund gegessen. Mhm. Und meine Eltern wirklich schon vor 50 Jahren haben Biokörner gekauft. Also die haben die, in Spanien gab es die nicht. Und dann sind die immer gefahren zu einer Kommune, zu einer Hippie-Kommune, um diese Körner zu holen. Mhm. Säcke voll. So, und schon damals hat meine Mama und mein Papa haben eigenes Brot gebacken. Das war damals nicht en vogue, so wie heute.
Nee, war nicht.
Ja, das war wirklich, die Menschen im Dorf haben gedacht, dass meine Eltern uns Drogen geben. Die haben es gar nicht verstanden. Damals hieß es, Zucker ist gesund und weißes Brot ist gesund. Ja, ja. In den 70er Jahren, man hat damit beworben. Mhm. So, wie auch immer. Und das heißt, es gab immer ein Brot. Und dieser Brot hat sich entwickelt über die Jahre. Dann, am Anfang war das Weizen, dann wurde es zu Dinkel. Und ich habe das weiter mit meinem Mann, unseren Kindern gebacken. Mhm. Und bis heute noch. Und das ist das Rezept, so wie sich das weiterentwickelt hat über die Jahrzehnte. Das Kellybrot, was uns auch, ich sag mal jetzt, das war unsere Grundnahrung. Ja. Ne? Also wir haben morgens einen Porridge bekommen und wir haben das Brot gehabt. Und das war the basics, die Grundnahrung.
Das Porridge oder Müsli ist auch, ein Kelly-Müsli gibt es auch, ne, in dem Buch.
Ja, ja, genau.
Und dieses Brot, das habt ihr ja sogar auf Märkten verkauft, ne?
Ja, es gab eine kleine Phase in Amsterdam, da hat mein Papa, ich weiß nicht, also der hat ja immer irgendwelche verrückte Ideen, hat er gesagt, wisst ihr was, Kids, wir werden jetzt Brot backen lernen und wir werden das verkaufen. Es gab damals so einen Biomarkt in Amsterdam, weiß nicht, ob er noch da ist. Und warum? Das finde ich total spannend. Er hat als Kind eine Phase lang gehungert, weil er kam aus einer Familie aus 9 Geschwistern und in the Big Depression, wie sagt man das auf Deutsch?
Die große Depression.
Die große Depression der 30er Jahren. Mhm. Sein Vater, der ein erfolgreicher Unternehmer war, ist pleite gegangen und ist in eine Depression gefallen. So. Und die Mama hat die Familie über Wasser gehalten. Also meine Oma, die Mama von meinem Papa, hat diese 8 Jungs und ein Mädchen über Wasser gehalten mit Brot backen. Sie hat Brot gebackt und dann haben die das im Schulhof verkauft. Das muss man sich vorstellen. Und dann hat Papa gesagt, ich möchte, dass ihr, wenn alle Stricke reißen, Brot backen könnt und verkaufen könnt. Dann kann euch nichts passieren.
Aber war das vor dem großen Erfolg?
Ja. Ja, gut. Aber so crazy, ne? Ja. Was für Stories mein Vater so.
Aber der hat euch so viel mit auf den Weg gegeben, ne?
Total. Mhm. Total. Also, das ist, du sprachst von Resilienz vorhin. Ich kriege jetzt Gänsehaut, ne? Wenn ich über diese Geschichte mit dem Brot überlege. Und im Moment ist die Welt sowieso total, abgefahren, was da im Moment läuft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich hat jeder von uns Ängste und so weiter. Aber ich weiß eins. Ich kann überleben, egal wie. Also irgendwie komme ich immer über die Runden. Mhm. Wenn man das schon vorher erlebt hat, dann weiß man, man hat alles, was man braucht, um zu überleben. Mhm. Also es ist so eine Gewissheit oder wie nennt man das auf Deutsch? So ein
Urvertrauen vielleicht?
Urvertrauen, ja. Und das hat uns Papa auf jeden Fall auf dem Weg mitgenommen. Und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar für.
Ja. Wenn Sie jetzt auf Ihr Leben zurückschauen, ne? Also mit 5 zum ersten Mal auf der Bühne gestanden, 20 Jahre Straßenmusik gemacht, unfassbare Erfolge gefeiert, alleine, ich weiß noch, Wiener Donauinselfest, das war Mitte der 90er, da habt ihr vor über 280.000 Menschen gespielt.
Ja.
Also das ist schon alles, wenn man sich die Bilder anschaut, da sind auch ein paar in Ihrem Kochbuch drin, da wird einem schwindelig, wenn man das sieht.
Ja.
Ne? Kommt Ihnen das manchmal rückblickend alles auch ein bisschen unwirklich vor, was da so alles passiert ist?
Ja.
Schon, ne?
Ja, es ist wie ein Märchen oder wie, manchmal denke ich, bin ich das auf dem Bild? Also das ist schon, umso älter man wird, umso mehr realisiert man, was das bedeutet. Ich glaube, wenn man jung ist, ist man mittendrin und dann ist man da und später reflektiert man mehr. Und das ist schon, ich habe wirklich über 100 Leben gelebt.
Total.
Es ist wirklich das Gefühl und die ganzen Auf und Abs. Ne? Also ich habe wirklich von sehr arm bis sehr wohlhabend. Also ist alles von nicht bekannt zu, also von nicht berühmt zu sehr berühmt. Also es ist alles da, ne? Aber auch eigene Schicksale,
natürlich
die Krankheiten.
Vielen Verluste. Ihre Mutter gestorben, ihre Schwester haben sie leider auch verloren.
Ja.
Vor nicht allzu langer Zeit.
Ja.
Tut mir übrigens sehr leid.
Danke, das ist etwas, was ich bis jetzt gar nicht in der Öffentlichkeit besprochen habe.
Müssen Sie jetzt auch gar nicht.
Ja, das ist so. Ich habe sie über alles geliebt und wir waren sehr eng. Das ist so viel kann ich oder bin ich bereit zu sagen. Es ist das Leben ist und ich glaube, weißt du, ich glaube, wissen Sie, Dominique, dass jeder hat seine Geschichten und ich glaube nicht, dass ich anders gelebt habe als die meisten Menschen. Nur die Form ist anders. Mhm. Wir haben alle die gleiche Erlebnisse. Die Auf und Abs, die schwierigen, aber die schönen Tage. Und es ist nur in unsere verrückte Künstlerwelt ist es sehr offensichtlich, sage ich mal.
Ja,
ne? It's very exposed. Aber jeder Mensch hat seine Story, seine Geschichte. Mhm. Und das erfahre ich immer mehr nach einem Konzert, wenn die Menschen zu mir kommen oder einen Vortrag. Ich gebe auch Motivation, Resilienz-Vorträge, wenn die Menschen danach zu mir kommen und dann erzählen sie mir ihre Geschichte. Da bin ich so oft einfach, denke ich, boah, wie schafft diese Person, das alles zu bewältigen? Und ich glaube, dass die härtesten Dinge unseres Lebens teilen wir nicht. Mhm. Die tragen wir in unserem Herzen, in Stille.
Das heißt, man kann sie auch als Keynote-Speakerin buchen?
Ja, ich bin tatsächlich, ich mache die auf Englisch und Deutsch und ich bin sehr viel unterwegs. Also ich war auch jetzt vor kurzem in Barcelona, Madrid, dort für großen Firmen. Also für die Industrie mache ich sehr viel, große Firmen. Aber auch, ich bin da ganz bodenständig, für einen kleinen Verein, wenn ich Zeit habe und ich kann da, dann komme ich. Also ich bin da ganz normal.
Okay.
Also genau, und ich kann ganz selbstbewusst sagen, ich habe das nie geplant. Es ist auf mir zugekommen, bin einmal gefragt worden und seitdem werde ich ständig gefragt und kann da sehr selbstbewusst sagen, dass ich die Menschen wirklich berühren kann. Ich bin jetzt nicht so der Chaka-Chaka-Motivations-Speaker. Nee, ich bin ein Mensch auf der Bühne und ich teile den Menschen meine Geschichte und ich glaube, das ist was, die finden sich selbst da drin. Und das macht sehr viel Spaß, sehr ja. viel. Es erfüllt einen, weil man sieht, dass man die Menschen vielleicht ein Stück was mitgeben kann.
Mhm. Ja, Sie haben ja einen großen Erfahrungsschatz, auch die, aus dem Sie da schöpfen mhm. können. Ne? Und Sie machen ja auch nach wie vor noch Musik. Das ja. soll man auch nicht unterschlagen. Ganz tolle
sogar. Um Gottes Willen, das Sie ist meine sind, Haupt.
Ja. Sie sind mit Ihrem Programm Songbook Live in Concert unterwegs. Das ist wie so eine Zeitreise durch Ihre Karriere, kann man sagen. Das machen Sie mit zwei Geschwistern zusammen. Und Dudelsack, oder? Ist auch auf
ja,
der Bühne.
Ja, der Paul. Wir sind jetzt bald in Bad Kissingen in einem wunderschönen Theater, genau. Und Heigelo und ja, Paul bringt seine irischen Dudelsack. Also das ist, er ist ja Imker.
Ihr Bruder Paul ist Imker
und spielt dieses irische ursprüngliche Dudelsack. Also es ist ein Traum, wirklich. Ja, ja. Er lebt ja auch in Irland, ja.
Und die neueste Veröffentlichung ist eine Coverversion, eine sehr, sehr schöne. Da haben Sie sich von Robbie Williams Angels rausgesucht, singen das mit The Dark Tenors. Das sind so ein paar ganz tolle Sänger.
Ja.
Und haben da eine Coverversion aufgenommen. Und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein.
And do they know the places where we go when we're gray and old? So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the
wieso denn eigentlich gerade Angels, Patricia? Wieso dieser Song?
Weil die Texte mich ansprechen und mhm. passen zu meinem Leben. Billy, also offiziell Dark Tenor, heißt ja als Künstler, ist ein Freund von mir. Und er fragte mich, Patricia, ich hätte so Lust, mit dir ein Duett zu machen. Und dann kamen wir auf diesen Song. Ich habe gesagt, weißt du, für mich hängt das immer an dem Song. Und Robbie Williams habe ich auch in den 90er Jahren öfters erlebt in Backstage-Bereiche.
Echt auch mal getroffen?
Ja, natürlich. Also oft in der Küche tatsächlich, in der Hotels, weil Take That und wir wurden immer belagert von Fans draußen. Mhm. Und dann mussten die uns durch die Küche, also im durch die hintere
Tür reinschleusen.
Ach, und also Take That Fans und Kelly Fans waren Rivalen, aber wir waren sehr nett miteinander. Mhm. Also wir waren super nett und klar hat man sich da immer wieder getroffen. Der war schon ein bisschen wild. Also ich kann mich schon erinnern, wir waren auch in Hotels in der obersten Etage meistens. Das kann man so gut abschließen für die Security. Und ich weiß noch, wir waren einmal in der gleichen Etage da und irgendwann mal sehr spät höre ich so Geräusche. Ich kann nicht schlafen. Ich gucke aus der Tür raus und da sehe ich den Robbie Williams und der Mark Wahlberg. Also der Marky Marky, der ist heute Mark Wahlberg.
Der Schauspieler.
Ja. Der war ja damals ein Rapper.
Genau.
Marky Mark. Und der war total voll gedröhnt mit alles Mögliche.
Ja.
Und die haben sich da die Köpfe geschlagen und meine Brüder sind
auf der Straße?
Nein, in der Hoteletage.
Haben sich geprügelt.
Die waren ja beide stockbesoffen.
Oh Gott.
Und dann haben meine Brüder die auseinander, also die hätten sich da umgebracht. Also da Robbie Williams natürlich finde ich großartig als Künstler und ja, und auch dieses Thema einfach, das ist ja irgendwie, dass wir immer jemand oder irgendwas haben, was uns beschützt. Mhm. Daran glaube ich.
Das wäre auch ein schöner Song.
Ja.
Ich könnte noch so lange mit Ihnen reden. Wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen.
Ja. Wir Iren quatschen sehr gern und sehr viel.
Das mögen wir gerne, Menschen, die viel quatschen. Zum Schluss eine Frage, die jeder Gast von mir bekommt. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Alles wird gut. Everything's gonna be alright.
Und das ist es ja, ne?
Ja.
Eine glückliche Patricia Kelly.
Ja. Ja, ich bin sehr dankbar. Thank you for having me. Vielen Dank, dass ich kommen dürfte. Ich liebe eure Sendung. Jetzt bin ich drin.
Yeah.
Nein, und vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr dabei seid.
Ja. Dankeschön, dass ihr heute da wart. War ganz schön. Vielen Dank.
Danke ebenfalls. Thank you for having me.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.